Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
So, Manu, zum zweiten Mal einen wunderbaren guten Morgen. für alle, die uns noch nicht gesehen haben. Heute Morgen, wir haben zuerst eigentlich wollen auf der Terrasse aufnehmen, aber nebendran wird irgendwie gerade das Hauskern saniert. Das ist so verdammt laut.
Irgendetwas ist immer los.
Ich habe nicht mehr verstanden. Hey, ihr müsst euch vorstellen, kommt so am Montagmorgen, wird so ins Büro rein und kommt so ein Schwall entgegen von alter, abgestandener Luft. Es ist etwa 38 Grad warm und es schmeckt so, als würden ganz viele alte Menschen in deinem Büro wohnen und zwei oder drei davon wären schon gestorben. Wir haben gedacht, ja, easy, jetzt gehen wir auf die Terrasse raus.
Unglaublich bildhafte Beschreibung.
Und auf der Terrasse raus hat es einfach irgendwie mit so einem Pressluftbohrer gehämmert. Also an Aufnehmen ist nicht zu denken.
So geil. Ja, der Dachboden, das Dachboden-Office hat Vor- und Nachteile. Und im Sommer kommen die Nachteile zum Tragen. Da müssen wir eigentlich am Eingang Saunatüchle verteilen und sagen, jetzt ja, macht euch mal frei.
Voll. Nein, wir werden uns jetzt irgendwie so Dyson-Luftfrischer organisieren für hier oben.
Ja. Oh ja, geil.
Hey, apropos gute Luft, gutes Klima. Hast du etwas mitbekommen vom Abstimmungssonntag?
Hey, voll. Und ich muss sagen, ich war im Basel-Land umgeben von Leuten, die ganz glücklich sind mit dem Ausgang von diesen Abstimmungen.
So geil.
Und ich bin irgendwie so, ich bin schon ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Es hat sich so geil angefühlt, um das vorausschicken. Bei diesen Abstimmungsunterlagen einfach fünfmal ja. Ich bin ja sonst nicht
so. Du bist ja fünfmal ja.
Ja. Und ich bin doch nicht so ein grundpositiver Mensch. Und irgendwie hast du so ein geiles Gefühl, zum fünfmal ja sagen.
Hey, weißt, vor allem so in meiner Bubble war irgendwie so, man stimmt ganz klar viermal ja und bei der letzten nein.
Also beim Antiterror.
Beim Antiterror nein, oder? Weil das ist irgendwie der Staat ist nachher doch der faschistische Endgegner, wo man irgendwie nicht darf dermassen ermächtigen und so. Das habe ich anders gesehen. Und bin mit dem schon eher so eine Rechtsaußenposition gesehen von meinem Freundeskreis. Aber dass es nachher so wuchtig ist abgelehnt worden, dass zum Beispiel das CO2-Gesetz abgelehnt worden ist, hätte ich nie gedacht.
Ja,
und ich merke einfach wieder, ich lebe irgendwie in einer Bubble, die null repräsentativ ist für den Rest der Schweizer Bevölkerung.
Hey, das ist für mich aber auch die grösste Überraschung gewesen. Und ich denke da, also das ist doch jetzt wirklich weitgehend unbestritten, dass wir ein Klimaproblem, ein Klimawandelproblem haben und dass der Mensch etwas damit zu tun hat. Die Leute, die ein menschengemachtes Element im Klimawandel leugnen, sie gehören jetzt wirklich zu irgendeiner halb verschwörungstheoretischen Randgruppe inzwischen. Ich glaube, das sind sicher 80%, 85% von der Bevölkerung mindestens, die würden zugestehen, wir haben ein Problem und es wäre eigentlich richtig, etwas zu machen. Wir haben eine Verantwortung für Generationen, die noch kommen. Und dann gibt es eine Abstimmung und viele von denen, die die Grundüberzeugung würden teilen, stimmen gleich gegen so ein Gesetz. Das finde ich schon ernüchternd.
Das stimmt, das ist wirklich ernüchternd. Ich glaube, es hat viel mit dem alten Schweizer Paradox zu tun, dass praktisch niemand in der Schweiz ein Haus besitzt, sondern relativ wenig Leute viele Häuser besitzen, aber fast jede Schweizerin und jeder Schweizer davon träumt, irgendwann in so einem Vorort sein Häuschen zu haben mit einem Gärtchen und jetzt panische Angst hat, dass er denen irgendwelche CO2-Abgaben müsste zahlen.
Ja, voll.
Ich glaube, das zieht einfach immer. Und das zieht bei Themen wie Erbschaftssteuer, das hat jetzt wieder gezogen bei CO2. Mir tut es wirklich leid für Zomaruga, weil ich habe gefunden, das war so ein richtig ausgewogenes Gesamtpäckchen, das eigentlich fast nicht dagegen
sein kann. Ja. Aber ich kann mir das im Fall auch so erklären. Ich glaube, das ist ein ganz eigenartiger, manchmal fast unheimlicher Effekt, dass die Schweizer nicht abstimmen im Blick auf ihre aktuelle Lebenssituation, sondern im Blick auf irgendeinen zum Teil irrationalen totaler Traum.
Voll, voll.
Dass dann irgendwann gleich noch eine Sport, die Erbschaft oder irgendwie ein Sportlebensglück
kommt. Ganz aus Amerika.
Irgendwie. Und dann wird man gleich noch Millionär und muss nachher von dem so viel an den Staat abducken. Und dann stimmt man eigentlich ab. Im Prinzip zugunsten von der oberen 10'000. Das ist so oft schon der Fall gewesen, wo Leute eigentlich gegen ihr aktuelles Milieu eigentlich abstimmen und sich selber irgendwie noch Stein in den Weg legen, einfach weil sie denken, vielleicht habe ich dann einmal ein Haus und dann will ich dann nicht müssen
120 Franken zahlen, weil ich immer noch möchte mit Öl heizen.
Ja, gib mir einen Break.
Hey, aber eigentlich ist das ja eine mega schöne Reframing-Geschichte, die du hier aufziehst, weil das heisst, das ganze CO2-Gesetz ist nicht daran gescheitert, dass wir irgendwie ein ungebildetes, komisches, rückständiges Volk von Hinterwäldlern sind, sondern wir sind einfach eine Spur zu optimistisch.
Ja, who knows?
Aber Antiterrorgesetz, wie ist das so gewesen in deiner Bubble? Unumstritten, hat man gar nicht darüber geredet?
Ich habe es im Fall nicht so super lebendig aktiv wahrgenommen, das Ganze. So, was ich mitbekommen habe, ist sicher eher umstritten gewesen. Also das, oder ich sage mal, es wahrscheinlich ist ambivalent gewesen, so bei den Leuten, die mir jetzt nahestehen, dass einige schon gewisse Befürchtungen hatten, dass da im Staat zu viel Verfügungsgewalt zugesprochen wird. Besonders natürlich von denen, die irgendwie sowieso das Gefühl haben, der Staat hat jetzt auch in Pandemiezeiten eigentlich seine Kompetenz überschritten. Oder
die über das müssen wir nachher noch schnell schwätzen. Aber was mich schon fasziniert hat, ist so die Karin Keller-Sutter, oder die hat es wirklich einfach drauf. Ich meine, die hat jetzt ein Gesetz müssen durchbringen, das nicht so easy ist, zum durchbringen. Also, es setzt viel Vertrauen in unsere Polizei etc. voraus, damit so etwas irgendwie kannst durchbekommen. Sie hat es aber geschafft, indem sie von irgendwie einem 15-jährigen Salafist erzählt, der irgendwie blöde Sachen auf dem Internet postet und andere radikalisiert. Also, weißt du, so einfach wirklich klare Schlagwörter, klare Endgegner, klare Kampagnen. Und so Maruga hat, glaub, wirklich so daran geglaubt, hey, wir können das CO2-Gesetz durchbekommen, wenn wir an die Vernunft der Bevölkerung appellieren, wenn wir den Menschen erklären, dass wir Klimaziele haben, wir uns dazu verpflichtet haben und einen rationalen Weg versucht zu wählen, forget it.
Oder? Yeah.
Du brauchst einfach ein Bild.
Du musst ein Narrativ haben,
du brauchst einfach ein Narrativ, genau. Also irgendwie so Flüsse, die irgendwie vor lauter toten Fischen nur noch stinken und modern und irgendwelche Wolken drüber oder irgendwie so, sonst kriegst du es nicht mehr.
Ja, ich denke auch, was ich nicht so ganz verstanden ist, dass das ein Narrativ offenbar eigentlich nie verfangt. Und das ist so das von der Schweiz als Vorbild und Vorreiterrolle. Ja, das wäre ja auch möglich. Das könnte man doch an ganz vielen Stellen. Es ist doch auch bei dieser Abstimmung Konzernverantwortungsinitiative und so. Es hat dort auch nicht gezogen, dass man sagt, ja, natürlich ändern wir die Welt nicht, wenn eines der kleinsten Länder jetzt irgendwelche Policies ändert. Aber man könnte doch sagen, wir irgendwann kann man zurückschauen und sagen, der Dammbruch war, wo die Schweiz mit dem CO2 oder mit dem und dem. Wie, es gibt doch auch, man zeigt ja auch in anderen Fragen, zeigt man immer wieder auf Staaten wie Schweden, Norwegen oder so, sagt, dort sind die noch viel weiter, dort gibt es Mutterschaftsurlaub, weiss ich was. Und dann orientieren sich andere Länder und nehmen das in ihr Argumentarium auf. Es gibt Länder, die dort schon einen Vorstoss gewagt haben und viel weiter sind und jetzt müssen wir da auf den Zug aufspringen. Aber das zählt die Schweizer aus komischen Gründen. Wir haben ja, ich finde, wir haben ja schon ein relativ elitäres Selbstbewusstsein, dass wir das Gefühl haben, die Schweiz, also die Schweiz, wir sind schon an den Spitzen und so. Aber irgendwie zieht das Narrativ gleich mit, dass man sagt, jetzt könnten wir die Ersten sein.
Herr und Frau Schweizer im Fall an der Spitze wollen sein. Ich glaube, Herr und Frau Schweizer wollen einfach immer so im oberen Drittel sein, weißt, so gut mitschwimmen, aber ja nichts machen, was zu extrem ist.
Ja.
Also, zum Beispiel auch die ganze Neutralitätsgeschichte, oder? Ist ja so etwas, wo wir irgendwie wahnsinnig hoch halten, weil es ist nie etwas wirklich, wirklich Schlimmes passiert. Uns nicht, oder? Und eventuell braucht die Zomaruga so ein bisschen Kampagnenteam, weißt du, was, wo wir sagen, zur Neutralität gehört auch Klimaneutralität. Oder irgendwie so. Ich weiß es nicht.
I don't know.
Es ist vielleicht gar nicht so einfach. Hey, aber du hast vorhin noch etwas angesprochen, jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen gehabt. Wo ich gesagt habe, auf das... Ah, ja, jetzt weiss ich es wieder. Verschwörungstheorie, hast du gesagt. Aha. Hey, liebe Schweiz, etwas begreife ich wirklich null an dieser ganzen Abstimmung. Man kann ja sagen, okay, das Covid-Gesetz ist durchgekommen. Mhm. Aber irgendwie haben doch etwa 40% dagegen gestimmt. Was genau haben die sich überlegt? Haben sie irgendwie gemeint, wir stimmen darüber ab, ob sie zwangsgeimpft werden oder um was ist es denn gegangen? Also wie kann jemand, der irgendwie alle Tassen im Schrank hat, gegen das Gesetz stimmen? Ich verstand es wirklich null. Null. Und gell, man merkt ja schon, sie sind ja zum Glück ein bisschen sorgfältig gewesen, als sie das Abstimmungsbüchlein gemacht haben. Wobei ich immer würde bestreiten, dass die dort Nein stimmen, das überhaupt gelesen haben. Aber dort haben sie wirklich noch so einen Kasten drin gemacht, der farbig ist. Hast du gesehen? Ja. Und sie haben geschrieben, wir stimmen nicht über die Impfung ab.
Ja, ja. Ja, wie das Gerücht irgendwie strategisch verbreitet worden ist, da geht es dann darum, dass man die Leute dann...
Ich hoffe ja immer noch, weißt, dass das so eine Fangfrage war, wo man jetzt mal die aussortiert, die nicht mehr abstimmen dürfen, wegen nicht Zurechnungsfähigkeit.
Scheiße. Vielleicht ist es auch ein weiterer Beweis, dass du einfach in einer linksinten intellektuellen Bubble lebst, wo man schon gar nicht damit rechnet, dass es irgendwie zurechnungsfähige Leute gibt, die gegen so ein Gesetz
sind. Ja, nein, also erklär mir irgendwie einen sachlichen Grund, um gegen so ein Gesetz zu
sein. Ich glaube nicht, dass es sachliche Gründe gibt. Ich glaube, das ist wirklich sehr angstbesetzt.
Ja, genau. Und schau jetzt, das ist immer die gleiche Scheiße. Wir haben Abstimmungen und dann passieren irgendwie hochgradig irrationale Sachen. Ja. Und dann sagt man, ja, es ist weniger um eine Sachfrage gegangen, aber die Leute haben einfach mal ihrem Unmut oder ihrer Angst oder ihrer Unsicherheit wollen Ausdruck verleihen. Dann finde ich so, hey, gehen wir zu einer Therapie. Für das gibt es Therapien. Wir haben ein super Versicherungssystem. Menschen helfen euch. Aber der Moment, wo man Abstimmungen hat, ist nicht der Moment, wo man mit seinen Ängsten und Unsicherheit oder irgendwie so etwas muss klarkommen.
So geil, so im Vorfeld von Abstimmungen könnte man so eine Kampagne machen vom Bund irgendwie. Haben Sie Ängste? Liegen Sie nachts oft wach und befürchten eine kommende Zwangsimpfung? Suchen Sie Hilfe? Genau. Das Psychologische Institut.
Nein, aber man könnte vielleicht so etwas machen wie eine App für Menschen, die einfach ihre Gefühle ausdrücken wollen. Das finde ich auch schön, wenn Menschen ihre Gefühle ausdrücken. Und das aber doch noch mal scharf trennen von dem, dass man abstimmt. Ja. Nein, wirklich. Ich meine, das ist völlig creepy.
Ja, aber das ist ein hehres Motiv. Aber Tatsache ist natürlich, dass Politik ganz, ganz wesentlich mit Emotionen und mit Ängsten gemacht wird. Und zwar muss man sagen, nicht nur rechte Politik, sondern insgesamt muss ich sagen, es wird ganz oft mit Horrorszenarien geschafft, es wird mit Extrapolationen geschafft, wo man sagt, ja, wenn das, dann gibt's quasi Slippery Slope, dann kommt der und der Effekt in Gang und dann in 10 Jahren sind wir dort und dann werden Untergangsszenarien heraufbeschwört. Es funktioniert oft so, oder, Politik?
Das stimmt schon. Ich weiss schon, was du meinst. Und das Ganze Paradoxe an Politik zeigt sich ja heute am 14. Juni. Es werden 2 Sachen heute, wenn man so will, gefeiert.
Was ist denn? Was ist
14. Heute? Juni. Ich meine, mindestens einen von beiden Terminen müsstest du wissen. Donald Trumps Geburtstag.
Ah ja, den habe ich jetzt also noch nicht auswendig gelernt.
Nein, ich habe es einfach in den Nachrichten gehört am Morgen. Und das andere, Frauenstreik, Manu. Frauenstreik, 14. Juni, Frauenstreik.
Echt jetzt? Ja. Also das ist heute?
Ja.
Heute findet eine Frau... Was meinst du denn jetzt wieder?
Manu, du kannst... Manu, schau, es ist völlig okay zu sagen, was sind denn ihre Kernanliegen heute? Das ist okay. Aber man kann nicht so breitbeinig hier hocken, sich so zurücklehnen, grinsen und sagen, oh, was wollen sie denn jetzt schon wieder?
Ja, das kommt einfach nicht. Das ist ein blöder Spruch.
Nein,
Stefan, du weißt doch das.
Nein, aber ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Forderungen, ein paar davon, die ich irgendwie wirklich wichtig finde und nachdenkenswert. Das eine wäre sicher immer noch die ganze Geschichte mit dem Gender Pay Gap.
Mhm. Mhm. Ja.
Mhm. Manu?
Ja.
Was?
Ja! Schau! Ich habe mich wahrscheinlich zu wenig intensiv mit dem auseinandergesetzt, um qualifiziert zu mich qualifiziert beteiligen. Ich habe einfach oft das Gefühl, ich finde das Anliegen berechtigt, aber ich finde auch das Framing finde ich irgendwie zweifelhaft. Das,
was meinst du mit
Framing? Ja, einfach, dass ich das Gefühl habe, es gibt viele Leute haben immer das Gefühl, es geht da darum, dass Frauen für genau die gleiche Arbeit bei Unternehmen einfach strategisch weniger bezahlt werden. Und das ist in der allermeisten, ich meine, es ist erstens mal, wenn das so im Lohnreglement verankert wäre,
wäre
es
gar
nicht legal. Und in den allermeisten Jobs, wo Leute in der Unterschicht oder Mittelschicht ausführen, ist definiert, was jemand im Migros und im Coop an der Kasse verdient und was jemand als Laborant und Laborantin bei der Roche verdient und so. Dort, wo es nicht viel Verhandlungsspielraum gibt, dort ist es eigentlich, das ist definiert, das ist nicht so,
ja,
also ist nicht so, dass den Leute einfach, dass man sagt, du bist eine Frau, dann müssen wir 5% oder 10% abziehen.
Nein, man sagt es nicht so, das stimmt, aber das, was man halt wirklich nicht wegdiskutieren kann, ist so der Gap von nicht erklärbaren Lohnunterschied. Und der ist etwa 7%. Also weißt du, gleicher Job, gleiche Qualifikation, gleiche Erfahrung, 7% Unterschied. Jetzt schweizweit gesehen.
Ja, aber ist das aufgrund aufgrund von der Verhandlungsbasis, die es gegeben hat.
Ja, und das ist aber jetzt ja genau der zweite Punkt, oder? Das ist so wie die Frage, warum leistet sich die Wirtschaft, sage ich, also ganz pauschal gesagt, ein System, wo man sagt, wir zahlen der Person am meisten, die am besten verhandelt, wenn sie mit dem HR zusammenhockt. Das ist eigentlich nicht so rational. Also ich würde es irgendwie verstehen, wenn man so würde sagen, komm, mach eine Poker-Weltmeisterschaft, dass man dann sagt, ja, die Person, die am besten pokert, die gewinnt. Mm. Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, eine Lohnstruktur in einer Firma zu haben, dann würde ich das, glaube ich, anders machen.
Ja, okay, aber dann, also das finde ich jetzt, produktiv, die Diskussion, und auch interessant, weil ich denke, dann müsste man es ja eigentlich so machen, dass man Interviews durchführt mit Frauen und mit Männern, mhm, und dass man die auf Herz und Nieren prüft und dass dann eine Geschäftsleitung oder Verantwortliche sich einigen, wer möchten wir, wer sticht, mhm, da oben aus, oder? Mhm. Und dass man dann ein Lohnangebot macht. Natürlich, wahrscheinlich passiert es so, und dann kommen die Leute, wenn sie sich jetzt für einen Mann entscheiden und sagen, den möchten wir, dann kommt der und sagt, ich will aber mehr, ich bin nicht bereit für den Lohn zu arbeiten, ich brauche 15'000 mehr, mhm, oder wie auch immer. Und offenbar sind Frauen dann weniger tough im Verhandeln. Dann bist du eigentlich wieder bei der Ausgangssituation. Also musst du sagen, wenn ein Verantwortlicher sagt, wir möchten aber den Typ anstellen, ja, oder? Und der dann einfach an die Schmerzgrenze geht, was den Lohn betrifft, und eine Frau vielleicht nicht. Ja, wie willst du das denn aushebeln, oder?
Ja, ich glaube einfach, du musst es aushebeln, weil du willst ja nicht das Betriebsklima, wo am Schluss einfach alles irgendwie Alpha-Männchen dort stehen, die geil ihren Lohn verhandeln und sich super toll finden.
Und ja gut, aber wenn sie, das wird ja nicht unbedingt der Fall sein, sondern wenn sie sich für die Frau entscheiden, wenn sie sagen, die Frau, die bringt am meisten mit, die hat einfach am meisten auf dem Kasten, dann wird sie einfach vielleicht für ein paar Tausend Franken weniger arbeiten im Jahr, als wenn sie sich für den Mann entschieden hat, der extrem tough verhandelt, aber sie haben ja den einen Weg gefragt.
Aber dort sind wir eben so wie beim zweiten Punkt, den ich wichtig finde von diesen Anliegen. Nämlich, es gibt so eine Art Sexismus, der wirklich mega unterschwellig ist, aber sehr mächtig. Also so, Beispiel, wenn du nachher eine Frau hast, die hersteht und sagt, ja, Jungs, schaut, ich würde den Job gerne machen, aber ich koste einfach 15'000 mehr. Mm. Dann würde man nicht sagen, das ist jetzt aber eine super Mitarbeiterin, sondern man würde sagen, hey, was ist das für eine Hurenzicke? Warum macht sie jetzt das? Ist die irgendwie gerade schlecht drauf? Und wenn sie nachher dann bei einer Sitzung irgendwie mal auf den Tisch schaut und sagt, hey, so geht das im Fall überhaupt nicht, dann sagt man nicht, boah, ist die aber führungsstark, Mann, jetzt hat sie mal wirklich den Tarif durchgegeben, sondern man sagt, die ist aber ein bisschen hysterisch heute. Mm. Und das sind wirklich Sachen, die sind mega tief drin, und ich glaube nicht, dass die einfach überwunden oder ausgehebelt sind. Und man aus dritten Anliegen, einfach um das auch noch zu sagen, und das ist schon noch mal ein bisschen etwas anderes als der Gender Pay Gap, ist, dass man wirklich, wenn man nachher auf die Pensionierten schaut, also pensionierte Männer und Frauen, muss einfach sagen, dort sind Frauen massiv schlechter gestellt. Mhm. Und zwar gerade, wenn sie noch in einem Rollenmodell sind, wo der Mann irgendwie haupterwerbstätig ist. Ja, ja. Und das finde ich, ja, das sind irgendwie wirklich so Sachen, wo ich würde sagen, dort hinken wir mit der Struktur, die wir haben als Gesellschaft, an einer Realität hinterher, die bei vielen einfach schon gang und gäbe ist.
Ja, ja. Ja, und das, eben, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, zu mich dahinter zu stellen. Ich glaube auch, dass die Wahrnehmungen, wie du sie beschreibst, dass die Wahrnehmungen schon zum Teil sehr tief sitzen, dass man einem Mann irgendwie anders verhalten verzeiht oder sogar positiv verrechnet, wo bei Frauen dann irgendwie als hysterisch oder menstruationsbedingt oder weiss nicht, was denn alles für blöde Sprüche kommen.
Ja.
Gesehen,
was der Glarner wieder gepostet hat?
Nein.
Wirklich wieder so ein Scheiß, man hat irgendwie geschrieben, ja, wenn Baerböck die Kanzlerin werden will, ist das irgendwie so absurd, wie wenn die Rot, weißt du, die von den Grünen in Deutschland, ich glaube, Claudia Roth heisst sie, möchte irgendwie Miss Germany werden.
Oh,
nein, das ist einfach, das ist wirklich so, ja. Und irgendwie kannst du immer noch so Sachen sagen und du bist Nationalrot. Weißt du, das ist schon crazy. Also von dem erleben wir schon so ein bisschen in der Steinzeit immer noch. Und ja, im Moment ist es natürlich gerade dramatisch, weil wir damit rechnen können, dass das AV-Alter erhöht wird, oder, bei den Frauen. Ohne, dass sie irgendeinen Ausgleich bekommen. Und ich habe eigentlich gedacht, das mobilisiert jetzt sicher noch mal. Insgesamt glaube ich aber, dass heute der Frauenstreik kleiner wird als vor zwei Jahren. Ich glaube, alle rechnen mit dem, dass er kleiner wird.
Yeah. Ja.
Jo, hey, aber vielleicht mal so ein bisschen zu einem leichteren Thema.
Oh ja.
Fußball-EM.
Oh nein, ehrlich, okay. Das ist ja nicht ein leichtes Thema. Ich muss ja sagen, ich bin ja im Fußballbanause, gell? Und das meiste Interesse, das ich für Fußball aufbringe, ist eigentlich vermittelt über meinen Sohn, der ja mit Begeisterung das Ganze wahrnimmt, Panini-Bildchen sammelt, die Spieler sehr viel besser kennt als ich. Wenn ich irgendwie einen Spielernamen einbringe, dann sind es immer Leute, die irgendwie seit 25 Jahren pensioniert sind oder wo quasi so mit dem Rollator noch teilnehmen als Zuschauer.
Sind jetzt alle Trainer.
Manu
hockt so vor dem Fernseher. Hey, bring mal den Shevchenko. Und dann sagt die Sohn, der ist jetzt Trainer, Papi.
Ja, eben so in dem Spiel, oder? Aber wir haben uns am Samstag richtig bemüht und meine Frau hat sogar fußballförmige Chips eingekauft.
Krass.
Und wirklich den Fußball, den EM-Apero vorbereitet.
Sind ihr wieder über Grenzen gepostet?
Ich glaube nicht, nein.
Okay. Nein, sorry.
Nein, wir sind zwar all die Kinder, aber Schweizer all die Kinder. Und dann haben wir am Samstagnachmittag draußen im Garten WLAN-Verbindung hergestellt über Hotspot und haben dann dort uns eingerichtet, um das Fußballspiel zu schauen. Aber unser Sohn war so enttäuscht. Das ist für ihn derart tief demoralisierend, wo das 2-1 gefallen ist für die Schweiz und dann aberkannt wird und wieder auf 1-1 zurück, das optisch so zu sehen. 2-1.
Sehe, dass er mal ein 2 ist und es geht auf den 1.
Unser Sohn hat sich den ganzen Abend kaum erholt. Physisch etwas kaputt gegangen in ihm. Also wir müssen, glaube ich, wieder ein 5 Liber ins Psychiatriekessel.
Schon wieder? Nein. Nein. Ich sehe das so ein bisschen als Resilienztraining für meine Kids. Sind ja beide IB-Fans, Emilia und Theo.
Ah ja, sind ein bisschen erfolgreich.
Erleben sie viel Erfolg, oder?
Yeah.
Und dann ist es irgendwie gut, dass sie sich auch für die Schweizer Nazi begeistern, weil die ja jedes Mal mit hohen Erwartungen in ein Turnier einsteigen und nachher der absolute Flop sind. Das ist seit meiner Kindheit so. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Das ist aber etwas, was ihnen dann vielleicht als Erwachsene mal hilft.
Obwohl ich jetzt, es hat mich dann interessiert, dann habe ich mal die Statistik angeschaut. Mhm. Die Schweiz ist ja gar noch nicht so lange wirklich EM Material.
Oder? Ja, ja.
Also die haben irgendwie bis in die 60er oder 70er Jahre haben die kaum mal überhaupt teilgenommen.
Ja, das stimmt. Hey, übrigens ist mir aufgefallen, es gibt so einen neuen Sexismus beim Fußball.
Ah ja.
Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, man hat beim SRF allen Reporterinnen und Reportern gesagt, dass jetzt Frauenfußball wichtig ist, dass Frauen auch eine Ahnung haben von Fußball. Sie moderieren jetzt auch solche Sendungen. Was man ihnen nicht hat gesagt, ist, dass irgendwie Sexismus auch andersrum funktioniert bei Männern. Weil dort kannst du ohne Stress, kannst du, statt dass du irgendwie erzählst, wo dass der Trainer vorher Mannschaften trainiert hat, was dass er als Fußballer geleistet hat oder so, kann der Kommentator, Italien meine ich jetzt, italienischer Trainer, irgendwie 2 Minuten über sein Hemd reden und sagen, dass er aussieht wie aus dem Ei gepellt und dass der halt immer so ist und sexy Sieger ja, aber ob er auch erfolgreich ist, müsste ich jetzt erst noch zeigen, weißt und so. Und ich so denke, hey, mach das mal heute bei einer Frau und du hast ein Riesenproblem.
Ja, ja, ja.
Und irgendwie merkst du, es geht, glaube ich, gar nicht um einen mega krassen Frauenhass bei dem ganzen Thema Sexismus, sondern das ist irgendwie so eine Verhaltensstörung, die sich einfach irgendwo immer ein Ventil sucht. Die können wirklich, also, oder auch wie man über Insigne hat geredet, der mega, mega wirbelige, wunderbare Stürmer von Italien, der irgendwie aber bei 1,60 gross ist, würde ich jetzt schätzen.
Okay.
Und wirklich, wie man über den geredet hat, das ist eigentlich nicht cool. Nicht cool.
Weil wegen der kleinen Körpergröße.
Ja,
der hat mit Shakiri jetzt aber auch schon Wahnsinnssprüche immer. Das kleine Wiesel springt über den Rasen. Oder beim Schweizer Spiel hat sie doch gesagt, er stellt Shakiri in die Mauer sehr zuversichtlich.
Ja, genau. Das ist ja jetzt auch witzig. Aber irgendwie die ganze Zeit darüber zu reden, was jetzt der Trainer für einen Anzug hat und immer wieder auf das zurückzukommen, musst du dich schon irgendwie fragen, was ist das für eine Art Fixierung.
Ja.
So jemand hat. Ja, ja. Nein, das, also, ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm, aber mir denkt es irgendwie, man könnte ein bisschen auf das davon achten. Auf der anderen Seite habe ich mich auch wieder ertappt beim Schwimmbad gesehen am Weekend.
Ah. Ja, ich auch. Also nicht nur Fußball am Wochenende.
Egal, das ist. Schwimmen. Muss ich jetzt gleich mal so. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich erlebe das so. Meine Frau hat einen wunderbaren Körper und sieht wirklich sehr schön aus. Und ist aber ziemlich skrupulös, was ihre Bademode angeht.
Mhm.
Und sie würde jetzt zum Beispiel nicht einfach im Bikini für an die Essensausgabe laufen und sich Essen holen.
Ja, aber das hat doch okay, aber das hat doch auch mit Stil zu tun. Deine Frau, meine Frau würde das auch nicht machen. Das hat mit Stil zu tun.
Dann
legt man etwas Anständiges an, zum anstehen, oder? Und, und Männer hocken.
Hey, wie so Gorillas. Weißt du, so wirklich den Bauch noch extra rausstrecken, weil sie das Gefühl hast, ah, dort habt ihr euch ein Tablar drauf, oder?
Ja, genau.
Dann stehen sie so dort. Ja, wir haben 6 grosse und dann 18 mal Pommes mit 17 Zusatzsoße.
Ja,
und
dann
könnt ihr noch
wirklich. Und hinten irgendwie noch Badhose so abgezogen, also so ein Maurer-Dekolleté rein. Und dann irgendwie so eine Rückenbehaarung, weißt du?
Shit. Nein, ich muss einfach sagen, ich habe.
Könntest du ein ganzes Divi
schaffen? Ich habe etwas gesehen, was ich wirklich gar nicht begreife. Also, weißt du, wenn jetzt Menschen irgendwie so finden, Freiheit für den Körper und so, dann finde ich, ja, nein, es ist voll okay. Wir sind nicht mehr im Zeitalter von Bodyshaming, machen, was ihr wollt. Aber was ich nachher wirklich inkonsequent und ganz, ganz böse finde, ist, dass man in einer Badhose dort steht, Tennissocken anhat und die in Teva-Sandalen rein tut.
Hör auf.
Nein, wirklich, du musst dir vorstellen, es kommt so bis so bei der Wade.
Ja.
Und dann hat er so Teva-Sandalen. Dann denkst du, was ist denn falsch mit dir? Also entweder du freust dich jetzt, dass es da Luft hat und dass du darfst in einer Badhose da stehen und auf deine Pommes warten. Aber warum denn Socken anlegen in Sandalen? Wer macht denn so etwas?
Ja, obwohl ich dir ehrlich muss sagen, bei gewissen Leuten gibt es noch etwas, was schlimmer ist als Socken in den Teva-Sandalen. Und das sind keine Socken in den Teva-Sandalen.
Nein, aber schau mal, es gibt keinen richtigen Fuß im falschen Schuh. Das ist einfach schon, wenn du Teva-Sandalen anlegst und du bist nicht auf einer Tracking-Tour, ist einfach etwas schief gelaufen. Es gibt so viele Alternativen dazu.
Ja, ich habe ja letztens einen Post gemacht auf Facebook, wo mir übrigens von manchen übel genommen worden ist, wo sie gesagt haben, ich komme jetzt nach einem Body-Shaming, ein Feed-Shaming. Oh. Und ich gesagt, ja, definitiv.
Das
oder definitiv, oder? Das, ich finde das so unsäglich, dass wenn es nur ein paar Grad über Durchschnitt ist, dass die Leute anfangen, ihre, und ich rede jetzt wirklich vor allem von Männern.
Ja,
die meisten Frauen haben gepflegte Füße und wissen, dass die Fingernägel etwas sind, wo man ab und zu mal muss anschauen und schneiden und so. Aber Männer, die einfach irgendwie ihre verwachsenen, hornhautschrundigen Dreckszechen an der Öffentlichkeit präsentieren und dann irgendwie dann in der ÖV, im Traum
ÖV, es geht wieder los. Es gibt wieder so den Typ Männer, wo, ich weiß nicht, ich nenne die irgendwie eine krasse Fußpilzproblematik, denke ich mir immer.
Ja, ja.
Weißt du, so in Sandalen im Zug hocken, dann nehmen sie so den einen Fuß so aufs Knie auf.
Ja, ja.
Weißt du so?
Ja, ja.
Und fangen hier so an zu raspeln an ihrer Hornhaut mit dem Fingernagel. Ja. Und ich stelle mir nachher so vor, ja, ja, gell, jetzt hast du das irgendwie 2-3 Stunden in deinem eigenen Schweiß gedrängt, bis es weich ist und fährst so mit deinem Nagel anfangen abkratzen.
Das ist so gruselig. Ja. Nein, es lupft mich hier. Und ich finde so Zeug, das ist einfach, ich finde, das müssen wir irgendwie unterbinden. Das müssen wir gesetzlich unterbinden. Oder es bräuchte eine Art, es bräuchte einen eigenen Zugwagen. Einfach ein Hornhaut-Grüssel-Zugwagen, wo man einfach die Leute, die können dort hin und dann können sie ihre Nackenpflege machen.
Wie früher der Raucherwagen, oder? Gibt es jetzt einfach einen für Menschen mit, hey, aber was eigentlich total faszinierend ist, welches Marketing-Genie hat das geschafft, dass man der ganzen Bevölkerung erklären kann, dass Finken, und ich meine jetzt so ganz explizit Birkenstock, etwas ist, das man draussen anlegen sollte und ein modisches Accessoire ist. Jetzt stell dir mal vor, du wärst irgendwie CEO von Birkenstock, oder? Und jetzt kommt die Marketingabteilung zu dir und sagt, hey Manu, wir haben eine fette Idee, die Finken hier, die wir haben, die verkaufen wir ab jetzt als Strassenschuhe. Dann hättest du doch mindestens, auch du als Frohnatur, denkst, das ist aber schon sehr optimistisch.
Hey, wirklich?
Oder nicht?
Nein, ich verstehe es, obwohl, ich muss sagen, es ist genial, dass sie das irgendwie haben können, dass das jetzt Mode ist, oder dass man so rumläuft. Weil ich sage, das sind einfach, es gibt gewisse Sachen, wo du an den Füßen anhast, vielleicht daheim, im Garten, Crocs und so, Birkenstöcke, okay, das musst du mit dem Partner aushandeln, oder? Ich finde, das ist eine effektive Empfängnis. so eine Schuhbekleidung, aber egal. Aber wenn du durch das Gartentürli laufst oder durch den Hauseingang, dann musst du einfach etwas Gescheites an den Füßen.
Voll,
also ich verstehe das nicht.
Aber ey, es gibt doch mehrere solche Sachen, wo man sich immer wieder denkt, ich weiß nicht, hast du schon ein Bild, wenn ich jetzt davor rede, wo man so denkt, wie hat das eine Marketingabteilung geschafft, in unser Bewusstsein zu bringen, so dass wir es kaufen?
Aha.
Weißt du, so Zeug, wo man so denkt, kompletter Bullshit, aber irgendwie ist es ein Erfolg geworden.
Ja, ja, ja.
Also jetzt eben Birkenstock draussen anlegen, zum Beispiel, finde ich, ist so ein super Beispiel für das. Hast du gerade Bilder von so etwas?
Ja.
Also komm, dann machen wir die Top 3 Sachen, die es eigentlich nie hätten dürfen schaffen, aber geschafft haben.
Okay.
Hast du etwas?
Genau. Jetzt, da machen wir jetzt wieder ganz viel verrückt damit. Aber ich sage jetzt mal so, nach Farb- und Stilberatung der Nullerjahre, abgestimmte Foulard, wo man den irgendwie mit
so einem Wintertyp und einem Herbsttyp.
Für den Herbst- und Wintertyp, wo man mit irgendeiner höchst moralisch fragwürdigen Brosche irgendwie zusammenhaltet. Und das Gefühl hat, man sich jetzt quasi dabei geblieben, wie man sich das Tüchli umbindet.
Ja, also ich bin so, Mami, falls du jetzt zuhörst, ich meine nicht die, wirklich nicht. meine Mami hat ganz, ganz tolle Foulards.
Ja, ich meine auch nicht
meine Mami. Ich meine so der Typ, der das Ganze so wie ein Wickeltuch fast schon um sich herum hat und mit einer Brosche zusammenhält. Und auf dieser Brosche ist nachher etwas, wo man aus Filz gebastelt hat.
Ah ja. Ja, Jesus. Aber ich habe gerade noch mal etwas.
Es gibt so eine ganze Marke, wie heisst die schon wieder? So spanische Namen irgendwie. Weißt du, mit so freaky Kleidern irgendwie in 20 verschiedenen Farben, die nachher irgendwie noch so asymmetrisch geschnitten sind.
Oh nein, ich weiss es nicht.
Ah, egal.
Zum Glück
kenne
ich es nicht.
Aber das geht meistens einher. Das geht meistens einher, dass man nachher solche Kleider anhat und dann solche Foulards. Was tust du nochmal etwas?
Ja, ich kann nochmal etwas. Gürteltasche.
Gürteltasche.
Das ist nur geil. Ich muss sagen, die Gürteltasche und Teewaffinken treten oft in einer unseligen Kombination zusammen
auf. Und wenn man Gürteltasche nachher nicht einmal dort anhat, wo der Gürtel ist, sondern noch so quer. über den Bauch.
Ja. Und ich denke immer, what the fuck, was drehst du in dieser verfluchten Gürteltasche umeinander? Nimm, kauf dir einen Rucksack oder eine Tasche oder steck sie in die Hose.
Wobei, Manu, das muss man jetzt auch sagen, dort muss ich jetzt auch mal ein bisschen für Männergerechtigkeit eintreten.
Ja.
Weißt du, was uns fehlt?
Ja,
uns fehlt so etwas wie eine Handtasche.
Ja,
uns fehlt so etwas wie eine Handtasche.
Genau.
Und logisch, irgendwann sublimierst du das als Mann und fährst an, Bauchtasche anzulegen.
Ja, aber das ist einfach...
Es ist trotzdem falsch. Natürlich ist es falsch.
Hey,
aber es, ja.
Hey, das muss ich jetzt gleich da bringen. Ich habe im Fall meinem Schwager auf die Weihnacht habe ich so Bauchtaschen, so Gürteltaschen gekauft, wo so ein Ranzen drauf ist.
Nein!
Ohne
Scheiß. Ich weiss genau, wo du das bestellt hast. Ja. Weil das zeigt immer Werbung auf Facebook für das. Hast du das bestellt?
Ja, irgendwie.
Ich habe gedacht, ich habe Werb bestellt. So etwas. Ich habe wirklich Werb bestellt. Du hast es bestellt.
Ich habe im Fall geübt vor dem Spiegel. Hey, es sieht zum Schreien aus.
Warte jetzt
schnell. So einen behaarten Bauchnabel, weißt du, was du auf die Gürteltasche aufgedruckt hast.
Manu, wie würdest du dein Verhältnis zu deinem Schwager beschreiben?
Humorvoll.
Gut, okay. Also es ist nicht so ein Ding gewesen, haha, ich hau die jetzt in die Pfanne, weil ich die nicht gerne.
Nein, es ist okay. Voll. Wir haben uns immer mal wieder so Trash-Zeug gekauft. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich, er hat es auch zum Sterben witzig gefunden. Er ist eben auch der Typ, der das dann wirklich einmal anleitet, um seine ganze Familie blamieren. Weißt du?
Scheiße. Shit. Okay. Hey, ich habe auch etwas für auf die Top 3 Liste. Sonnencreme zum Sprayen.
Oh, Jesus.
Es gibt nichts Dümmeres als Sonnencreme zum Sprayen. Weil erstens ist nachher der ganze Baguette-Boden in der Wohnung wird so zu einer Rutschbahn.
Ja.
Wahrscheinlich ist das irgendwie so Mikroplastik, das so super rutschig ist, wo man dort in die Luft sprüht. Man hat irgendwie die Atemwege sind komplett am Arsch, wie wenn man oben lang geraucht hätte.
Ja.
Und du musst ja das Zeug nachher gleich einschmieren.
Ja.
Du musst es ja einschmieren. Und was ganz, ganz fies ist, wenn du die so ansprichst, ist es auch noch eiskalt. Jetzt gibt es die noch dümmere Variante, das ist so ohne, dass es so ein Gas drin hat, wo das so, weißt du, rausdings, sondern wo du noch so sprayst mit der Hand.
Ah, ja.
Nachher denkst du so, hä? Wer will sich so flären von Sonnencreme irgendwie selber, weißt du, so auf den Körper sprayen? Das macht null Sinn, nein, null!
Ich verstand es auch nicht, vor allem, wie das Zeug ja inzwischen auch wirklich relativ teuer ist. Es kostet zum Teil 20 Stutz so ein Ding. Denke ich will doch, dass wenigstens die Hälfte von dem auf meiner Haut landet und nicht irgendwo in der
Atmosphäre. Jetzt stell dir mal vor, du würdest so bei Höhlen der Löwen hocken. Und jetzt kommt irgendwie so einer und sagt, hey, ich habe voll eine hure fette Idee, wir machen Sonnencreme zum Sprayen. Dann würdest du doch mal irgendwie sagen, ja, Zielgruppe, für wen? Und dann kennt ihr doch irgendwie so in den Sinn, vielleicht Menschen, die Single sind und allein ein Häuschen haben mit einem Garten, so dass sie niemand eingremen kann. Also weißt du, so Menschen, die gar nie Kontakt haben zu einem anderen Menschen, der ihnen irgendwie den Rücken eingremen kann oder so.
Oder die sehr ungelenkig sind und gar nicht mehr
hin. Dann würdest du sagen, ja, das sind vielleicht 2% von der Bevölkerung. Wahrscheinlich wird das nicht erinnern. Wie hat das Ding geschafft durch so ein Marketing-Meeting? Unfassbar.
Ja. Oh, Stefan, ich glaube, wir müssen langsam etwas schaffen.
Ja, aber ich habe noch eine Frage. Panini-Bildli, wie sieht es aus bei euch?
Wir sind dran, unser Sohn hat eine Liste gemacht.
Ich habe auch eine Liste gemacht.
Ja, gut, du
hast nicht einmal geliked.
Habe ich es nicht geliked?
Nein, ich habe nicht geliked.
Ich wollte effektiv mit unserem Sohn die Liste anschauen und dir dann schreiben, welche das wir haben und du nicht.
Machst
du
noch?
Ich mache es noch. Allerdings habe ich gesehen, du hast ja mal wieder, du bist irgendwie eingestiegen und hast irgendwie einen 100er-Pack gekauft. Und so.
Ja, genau!
Das ist so ein Rich-Kid-Syndrom.
Nein. Ich bin mit dem Theo von einem Geburtstagsfest heimgelaufen und wollte den Match schauen. Dann. Und nachher ist mir plötzlich in dem Gespräch mit ihm klar geworden, dass er wirklich, er ist so Fußball begeistert und er ist das einzige Kind in der ganzen Klasse, das kein Panini-Album hat. Wie sein Dumm Papi einfach gesagt, wir sammeln nur bei der WM, aber nie bei einer EM. Und nachher sind wir halt am Kiosk, haben so ein Album genommen und ich habe zu der Verkäuferin gesagt, wir hätten gerne eine Box. Und dann hat sie mich so angeschaut, so, was, eine ganze Box? Und dann hat der Theo gesagt, ja, wir nehmen eine Box. Dann haben wir halt 100 Päckchen Panini gehabt. Ist übrigens ein super Tipp für alle, machen das gerade direkt so. Weil die haben nachher viel weniger Doppelte.
Oh mein Gott.
Okay. Ja. Aber es ist mal wieder wie jedes Jahr, du bekommst so irgendwie Nordmazedonien. Ist irgendwie nach 2 Minuten voll.
Aber Deutschland, Italien, Schweiz geht jetzt einigermaßen, muss man sagen. Frankreich, das ist einfach kaum Bildli.
Ja, ja, ja.
Kaum Bildli.
Ja, es sind halt die Beliebten, die wissen, wie sie es machen. Ja, nur, also los, das holen wir noch nach, wenn wir noch unsere Alben vervollständigen.
Super.
Dann wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderbaren Start in die Woche, eine gute Demonstration heute Nachmittag.
Genau. Und vergesst nicht, falls eure Kinder am Mittwoch, wenn die Schweiz gegen Italien schauen, solltet ihr jetzt Freitag eingeben am Donnerstag, damit sie können ausschlafen können, weil das Spiel fängt erst um 9 Uhr an, das heisst, vor dem 11 Uhr kommen die Kids nicht ins Bett.
Oh, guter Tipp.
Genau. Stefan. Ich habe euch Sorge. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Tschüss.